2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 13. Mai 2024. Es ist knapp 40 Minuten später als 19.10 Uhr und 28,5 Stunden ungefähr später als der Abpfiff gestern am Millerntor, wo der FC St. Pauli mit 3:1 gegen den VfL Osnabrück gewinnt und damit in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Ja, ich versuche das hier heute so seriös wie möglich, aber ich denke, ihr könnt nachvollziehen, dass ich meine Gedanken seit gestern noch nicht alle wieder richtig geordnet habe. Wir versuchen das hier trotzdem. Erstmal in der Chronistenpflicht mäßig. Dapo Afolayan bringt bereits in der 7. Minute den FC St. Pauli mit 1:0 in Führung, kann dann in der 58. Minute den Doppelpack zum 2:0 schnüren. Jeweils die Vorlagen von Lars Ritzka und eine Grätsch-Vorlage von Jackson Irvine zum 2:0. Und dann ist es auch Afolayan, der gestern wirklich einen Sahnetag hatte und nach einer wunderbaren Flanke auf Marcel Hartl das 3:0 durch eben diesen vorbereitet. Soweit erstmal zum Ergebnis. Alles andere, was zu besprechen ist, werden wir gleich mal schauen, was da so kommt. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Malte. Moin.
Moin und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, würde ich sagen.
Vielen Dank. Wie gesagt, das ist irgendwie alles noch sehr frisch und noch gar nicht richtig geordnet, also nicht mehr so chaotisch wie zum Beispiel im Kopf von Jackson Irvine gestern, wenn man sein Interview so gehört hat, aber das ist ja schon so ein bisschen, ja, da es auch mein erster Aufstieg ist, den ich mit St. Pauli erlebe, ist es alles noch ein bisschen aufwühlend, muss ich sagen. Gut, fangen wir doch einfach mal ganz klassisch mit einem Rückbezug auf unser Hingespräch an. Du hattest ja gesagt, man will ja keinen Aufstieg auf der Couch. Wir hatten ja gemutmaßt, je nachdem wie das Spiel zwischen Kiel und Düsseldorf ausgeht, dass wir da schon am Samstagabend aufgestiegen wären. Dem war dann nicht so. Sie haben 1:1 gespielt. Damit ist für St. Pauli neben dem bereits feststehenden Aufstieg nicht nur das, sondern auch die Meisterschaft drin. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Wie hast du denn deinen Tag gestern so gestaltet? Du warst ja für die Presse da. Wie hat das alles so funktioniert bei dir gestern?
Genau, also ich war einer von drei Kollegen für die Notz, die über das Spiel berichtet haben. Die anderen beiden sind schon am Tag vorher aus unterschiedlichen Gründen angereist. Ich bin dann am gestrigen Morgen früh in den Zug gestiegen. Anreise lief soweit dann auch problemlos. Dann auch direkt in Hamburg vom Bahnhof zum Stadion. Und wir sind, also ich habe mich mit der Kollegin Susanne Vetter getroffen und wir sind aus der U-Bahn-Station St. Pauli raus und quasi genau mitten in den Fanmarsch rein sozusagen, der just in dieser Sekunde dann Richtung Stadion sich bewegte. Also haben quasi direkt einen Einblick bekommen in die Fans und deren Euphorie, die ja schon vor dem Anpfiff eigentlich zu greifen war. Genau, das war so ganz cool. Und dann, ja, war es für uns natürlich erstmal irgendwie ein routinemäßiges Spiel. Für den VfL ging es eigentlich um nichts mehr. Aber diese Euphorie, die hat man ja mit dem Fanmarsch eigentlich sofort dann mitbekommen. Ja, und dann war es für uns als passive Seite, sowohl wir sozusagen auf der Pressetribüne als auch die Mannschaft dann unten auf dem Rasen, war es dann ein normaler Arbeitstag, der für euch und für alle, die es mit St. Pauli halten, wahrscheinlich nicht ganz so normal war.
Okay, und ich glaube auch als PressevertreterIn bekommt man jetzt auch nicht alle Tage einen Platzsturm mit.
Nee, das ist natürlich so. Ich meine, bei uns, muss man sagen, ist die Erinnerung ans letzte Jahr noch relativ frisch. Das kam dann natürlich auch dann mit dem Abpfiff so ein bisschen hoch. Also die Emotionen, die dann dabei waren mit dem Platzsturm und weinende Spieler, die dann mit ihren Familien und Freunden und so weiter da über den Platz torkeln und durch die Katakomben und so weiter. Das sah dann schon alles recht ähnlich aus wie letztes Jahr nach dem 90+6 Wunder in Osnabrück. Aber natürlich ganz normal, entsprechend natürlich nicht. Aber für uns war es dann trotzdem am Ende ja ein Routine-Arbeitstag,
ja. Ja, klar, verstehe ich. Also bei dem besagten Fanmarsch war ich auch dabei. Wir sind uns dann quasi fast über den Weg gelaufen tatsächlich. War auch schon sehr stimmungsvoll. Viel Gesinge, viel Gesänge, viel Pyro. Schönes Einstimmen auf das Spiel. Und dann, ja, ist man tatsächlich so mit einer etwas anderen Stimmung als vielleicht sonst an normalen Spieltagen in Anführungsstrichen reingegangen. Mir ist aufgefallen, unglaublich viele Menschen. Also es sind eh immer Leute, die Karten suchen, aber das war an diesem Tag unglaublich viele. Mein Highlight war einer, der rumlief und immer sagte, suche Karte, biete Blutspende jetzt, Niere später. Das fand ich ganz, also
ja, es
zeugte von Dringlichkeit.
Das ist uns tatsächlich auch aufgefallen. Also klar gibt's diese Leute immer, aber dass das mehr war als sonst, das kann ich mir vorstellen,
ja. Ja, wollte halt jeder bei diesem besonderen Moment, von dem man dann gehofft hat, dass er ein paar Stunden später soweit sein würde, wollte jeder dabei sein. Aber ich habe gehört, sie haben auch die Tore nach dem Abpfiff aufgemacht, sodass auch Leute, die nicht beim Spiel selbst dabei sein konnten, dann noch die Möglichkeit hatten, zumindest die Feierlichkeiten, zu denen wir vielleicht später noch ein bisschen kommen, da auch mitzuerleben, weil das ja wirklich ja für viele, also nicht nur für mich, vielleicht auch für viele andere, der erste Aufstieg war, den sie so miterlebt haben, seit man ja vor 13 Jahren wieder in diese Liga gekommen ist und sie jetzt endlich wieder verlassen kann. Gut. Dann sind wir quasi im Stadion angekommen. Da möchte ich einmal auf jeden Fall ein großes Lob an die Nordkurve ausrichten. Eine wunderschöne Choreo. Ich weiß nicht, ob du die auch mitsehen konntest, ja, oder ob du da noch anderweitig beschäftigt warst.
Nee, haben wir auch gesehen. War fast ein bisschen früh, ne? Aber war cool, weil so hat es vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, so vor dem Anpfiff.
Ja, und es war ja jetzt auch keine gewöhnliche, also keine Blockfahne, die man einfach nur runterlassen muss, in Anführungsstrichen, sondern das wurde ja so hochgezogen und weiß ich nicht, also da die Nord das nicht jetzt so oft macht, wie vielleicht die Südkurve, war man sich dann einfach nicht sicher, ob das alles so klappt und hat vielleicht mit ein bisschen Zeitpolster dann gedacht, okay, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. War auf jeden Fall ein schönes, stimmungsvolles Bild und auch Respekt an den Gästeblock, dass da doch so viele da waren, obwohl ja der Abstieg schon besiegelt war, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, da noch durch die Region zu fahren und seinen Verein zu unterstützen. Ist mir auch positiv aufgefallen. Ja, und dann könnten wir müssen es ja nicht ganz so kurz halten wie die Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, aber wir könnten ja so ein paar Sätze zum Spiel verlieren. Die Torschützenreihenfolge habe ich eben schon erwähnt, habe ganz unterschlagen, dass es ja auch noch den Anschlusstreffer zum 3:1 gab. Durch einen V-Elfmeter in der 90. plus 1. Da stand ich aber auch tatsächlich schon am Spielfeld dran und wartete, dass man endlich den heiligen Rasen betreten darf. Das nur der Vollständigkeit halber jetzt noch hier mit erwähnt. Ja, fangen wir einfach mal mit deiner Sicht an. Wie hast du das Spiel des VfL Osnabrück vor allem gesehen und beurteilt?
Ja, also es war ähnlich wie die letzten Wochen. Also es war jetzt tatsächlich das vierte Mal in den letzten 5 Spielen, dass der VfL in den ersten 10 Minuten ein Gegentor kassiert. Das ist, ja, ein bekanntes Problem, das immer wieder aufgetreten ist in dieser Saison. Ich hatte tatsächlich, also es gab ja diesen einen Querpass von Saad irgendwie schon nach 2 Minuten oder so, der dann keinen Mitspieler gefunden hat, aber danach so 2-3 Minuten hatte ich eigentlich das Gefühl, dass der VfL ganz gut im Spiel ist und dann kassieren sie halt eigentlich durch eine baugleiche Aktion wieder das frühe Gegentor und danach war für uns eigentlich schon völlig klar, hier geht heute gar nichts. Das hat sich dann auch so rausgestellt, obwohl der VfL in der Phase nach dem 0-1 eigentlich wieder ganz gut sich befreit hat, so ein bisschen auch Druck rausgenommen hat durch ein paar Konter, die St. Pauli dann immer aber auch recht gut unterbunden hat. Und wenn der VfL dann mal in Strafraumnähe gekommen ist, sind die halt einfach nicht zielstrebig. Das ist auch ein Grundproblem dieser Mannschaft, dass sie es nicht schafft, aus guten Positionen dann wirklich zum Ziel zu kommen. Und das hat man gegen Schalke auch ganz extrem gesehen, wo Schalke dann mit einfachsten Mitteln halt die Tore schießt und der VfL muss sich echt einen abbrechen, um überhaupt irgendwie mal in den Strafraum zu kommen. Und jetzt war es halt sehr ähnlich. Also ich hatte nie das Gefühl, dass der VfL auch nur einen Punkt holen kann. Obwohl, ja, wie gesagt, vor allem Mitte der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel sogar relativ ausgeglichen war aus meiner Sicht. Vor allem in der zweiten Halbzeit war St. Pauli dann aber ganz, ganz krass überlegen und hat auch verdient dann in der Höhe die Tore erzielt. Ich habe heute noch mit Uwe Kuschinat gesprochen. Er, du hast es gesagt, auf der PK wollte er nicht so richtig ins Detail gehen, wie so die Analyse aussieht und wo er jetzt die Ansätze für die Niederlage dann erkannt hat. Jetzt habe ich heute mit ihm ein langes Videointerview geführt. Da sind wir dann ein bisschen ins Detail gegangen. Er hat ganz klar angesprochen, also der VfL ist 10 Kilometer weniger gelaufen als St. Pauli. Das ist, ja, also die Diskrepanz ist viel zu hoch, auch wenn St. Pauli eins der laufstärksten Teams der Liga ist. Und dazu kommt eine Sache, die ihn richtig genervt hat, nämlich dass St. Pauli ja einfach dreckiger gespielt hat, in dem Sinne, dass man halt viele kleine Fouls gemacht hat, auch Fouls, die der Schiedsrichter dann nicht gesehen hat, was völlig im Rahmen des Sports liegt. Also es ist nicht so gemeint, dass St. Pauli irgendwie unfair gespielt hätte oder so, überhaupt nicht, sondern Kuschinat fordert halt von seiner Mannschaft, dass man sich dagegen wehrt, dass man nicht alles hinnimmt, dass man auch selber mal ja ein verdecktes Foul macht, mal dreckig ist, mal den Ellenbogen ausfährt oder wie auch immer und sich einfach gegen so eine fußballerische ja, Übermacht, wenn man so will. Das war ja ein Klassenunterschied über gewisse Zeiten, dass man sich da einfach gegen wehrt. Und das ist nicht passiert. Und so ist dann folgerichtig das Spiel auch komplett verdient verloren gegangen. Der Elfmeter war in der Entstehung Glück, war dann in der Ausführung war Glück dabei, dass er dann reingegangen ist. Insofern, ja, man sollte ihn nicht unterschlagen, aber für das Spiel hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Ne?
Das stimmt wohl, da steckt ja jetzt ganz viel drin. Fangen wir mal bei den Torabschlüssen an. Also ich habe eine Statistik gesehen, die 3 Schüsse insgesamt und davon einen aufs Tor ausmachte. Es kann sogar sein, dass das dann der besagte Elfmeter war, den wir gleich auf jeden Fall auch noch, wenn wir die Tore einmal kurz durchgehen, vielleicht auf jeden Fall auch noch würdigen können, weil ich hatte zumindest bei euch im Live-Ticker gesehen, dass das ein Comeback eines Spielers ist. Das hat es, glaube ich, auch im Vorgespräch kurz erwähnt, Lars Kehl. Genau, also 1-0 sehr früh die Weichen gestellt. Dann muss ich sagen, dann habe ich vermisst, dass wir da versuchen, möglichst schnell den Deckel drauf zu machen. Also das dann bis zur 58. Minute dauert, war mir persönlich ein bisschen zu lange. Also hätte gerne schon früher, ja, das 2-0 oder gerne auch noch mehr Tore fallen können, damit man einfach früher schon weiß, wo die Reise hingehen kann. Denn so ganz sattelfest sah das in der ersten Halbzeit teilweise nicht aus. Also vor allem die Chance von Vrieth habe ich da noch irgendwie im Kopf. Wenn der reingeht, ist es vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Dann das Zweikampfverhalten, was du angesprochen hast, ist vielleicht einfach dem geschuldet, dass es für die einen noch um was geht und um alles geht sozusagen und die anderen quasi wissen, ja, egal wie das hier heute ausgeht, wir sind auf jeden Fall abgestiegen. Kann sein, dass da so der Kopf ein bisschen eine Rolle spielt und man vielleicht nicht mehr, ja, mit aller Vehemenz in die Zweikämpfe geht oder da auch mal so ein bisschen noch sich aufbäumt, weil es eben, ja, quasi zu nichts führt, außer vielleicht zu einem, ja, gelungenen oder versöhnlichen Ausscheiden aus der Liga. Genau, und was hattest du noch gesagt?
Die Laufstatistik habe ich noch kurz.
Genau, ja.
Genau, Kuschinat hat gesagt, St. Pauli ist die absolute Benchmark in der Liga. Ich glaube, das ist auch so, was aus unserer Sicht beziehungsweise aus VfL-Sicht halt an diesen beiden Punkten, also der Foul und der Laufstatistik halt so frappierend ist, dass es halt ein Charakteristikum dieser Mannschaft ist. Also ja, St. Pauli ist da gut, aber aus VfL-Sicht ist es ein Sinnbild für die Saison und das ist das Problem an der Geschichte. Dass natürlich bei einem feststehenden Absteiger vielleicht dann diese Dinge auch passieren, das gehört natürlich dann auch dazu, klar.
Ist aber ja vielleicht schon mal ein Punkt, an dem man im Sommer auf jeden Fall arbeiten kann und auch dann neuen Spielern klar macht, wird ja sicherlich auch einiges an Umbruch geben dann, sowohl auf eurer Seite, ich hoffe bei uns nicht allzu viel. Ich hoffe sehr, dass Marcel Hartl, nachdem er wieder nüchtern ist, auch den klugen Gedanken findet, seinen Vertrag zu verlängern, aber das wird man sehen. Ich habe mich beim 2-0 gefragt, wie Afolayan da von euch so sträflich allein gelassen werden kann. Wie ist deine Sicht auf das 2-0?
Ja, das war ja auch, also genauso wie das erste Tor, ein Tor nach einem Einwurf, also das Tor entsteht durch einen Einwurf. Da muss man sagen, Niklas Wiemann, übrigens Ex-HSVer, wenn man das so sagen kann hier, ist völlig überstürzt da rausgegangen, versucht den Einwurf erst zu erwischen und kommt dann nicht mehr an den Gegner. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube auch Saad oder Eggestein. Jedenfalls macht er sozusagen schon die Lücke auf, in die dann Hartl oder Irvine reingeht, der den Ball dann wieder in die Mitte gibt. Und alle rutschen eigentlich, durch Wiemann ausgelöst, rutschen eigentlich alle Verteidiger ein zu weit in die Mitte. Und Kleinhansel, der eigentlich gegen Afolayan da hätte stehen müssen, ist auch zu weit drin und macht dann so sozusagen den Raum frei. Also total, aus VfL-Sicht total billiges Gegentor, weil es halt so einfach zu verteidigen gewesen wäre, wenn man halt den Einwurf oder besser zustellt und besser abwehrt. Ja, in dem Sinne, also ja, mal wieder so eine Fehlerkette und ja, für Afolayan war es dann am Ende ein einfaches Tor. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich, vielleicht also dieses Tor exemplarisch für ein doch sehr dominantes Spiel insgesamt. Hacken wir die Tore noch kurz ab. 3-0 Marcel Hartl mit seinem 17. Saisontreffer nach einer wunderbaren Flanke und das finde ich dann tatsächlich gut. Er stürmt da so rein und kommt natürlich auch genau auf seinen Kopf, sodass er dir dann noch so entscheidend einnicken muss. Würdest du sagen, das muss man auch besser verteidigen oder ist das halt so ein Ding, da kommt eine perfekte Flanke und dann ist es für den Stürmer, der Hartl ja eigentlich gar nicht ist, etatmäßig, ist es dann eigentlich kein großes Ding oder wie ist deine Einschätzung zum dritten und dann ja auch wirklich entscheidenden Treffer, weil ich glaube, danach war allen klar, das Ding führt ja heute zum Aufstieg.
Ja, ich glaube, das war das Tor, wo man dann wirklich Respekt zollen muss und sagen muss, ja, das war ehrlicherweise geil gespielt. Also da wird ja irgendwie Saad im Halbraum gefunden, dribbelt dann nach vorne, gibt den Ball raus, die Flanke kommt perfekt auf Hartl, der dann auch gut durchläuft. Also ich glaube, das ist ein Tor, das kannst du kriegen. Du kannst es wahrscheinlich trotzdem im Zentrum besser zustellen, sodass das Saad gar nicht erst so viel Platz hat, aber das war einfach ein super Tor, gut gespielt von hinten bis nach vorne. Wobei man halt sagen muss, ja, ähnliche Situation, gerade mit so Flanken aus dem Halbfeld, ich erinnere mich an eine von Conte in der ersten Halbzeit, hatte der VfL auch, aber da kommt dann halt eben nichts bei rum. Und ja, in dem Sinne, also da hat man dann eben halt auch den Klassenunterschied gesehen, der ja dann jetzt bald von Bundesliga bis zur dritten Liga reicht. Und ich glaube, dass das ist dann auch in Ordnung so.
Ja, das ist natürlich eine ernüchternde Feststellung aus deiner Sicht natürlich, aber ja, ich glaube, am Ende hat man nochmal gezeigt, weshalb St. Pauli da die ganze Saison oben mitgespielt hat und jetzt auch wieder ganz oben steht. Da hat einfach vieles gepasst an dem Tag und ja, hat dann am Ende zu großen Freuden, Tränen und Platzsturm und allem gesorgt. Weiß nicht, möchtest du das Sportliche abschließen vielleicht mit Lars Kehl und dem Elfmeter? Ich weiß nicht, ob du zu seiner Person noch dazu was sagen kannst, wenn wir die Szene noch mit reinnehmen, bevor wir das Sportliche abschließen.
Ja, gerne. Also wir haben tatsächlich nach dem Spiel, es war der einzige VfLer, der sozusagen noch vor die Medien getreten ist. Wir haben mehrere Spieler angefragt für kurze Interviews in der Mixzone. Es kam aber keiner mehr raus, außer Lars Kehl. Und Lars Kehl dürfte auch der Einzige gewesen sein, der wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren ist. Also genau, wir haben es ja schon gesagt, ist mehrere Monate ausgefallen, hat sich den Mittelfuß gebrochen im Rückrundenauftakt in Karlsruhe, nachdem er eigentlich eine gute Vorbereitung wieder gespielt hatte unter dem neuen Trainer. Sollte er eigentlich auch eine gute Rolle in der Rückrunde spielen, das hat dann die Verletzung halt leider verhindert. Genau, ist eigentlich ein Kreativspieler, der auch in der dritten Liga schon gezeigt hat, dass er was drauf hat, von Freiburg 2 gekommen im Sommer. Ja, jetzt natürlich eine frustrierende Saison für ihn gewesen, aber jetzt halt das Spiel auf St. Pauli, 10 Minuten durfte er dann ja ran. Und die Kollegen haben ihm den Elfmeter so ein bisschen überlassen. Den schießt er dann gar nicht mehr so gut. Ich glaube auch da standen ja schon einige Leute halt hinter dem Tor und das war mit Sicherheit auch keine normale Elfmetersituation dann in dem Sinne. Also der Elfmeter war nicht gut geschossen, geht mit sehr viel Glück rein, aber für ihn natürlich trotzdem ein super Gefühl. Er war auch sehr glücklich, ist ein cooler Typ, ein entspannter Typ, der dem VfL in der dritten Liga auf jeden Fall ja gut zu Gesicht steht und auf jeden Fall helfen kann. Und dieses Tor soll dann so ein bisschen auch der Startpunkt für ihn sein, dass die Zeit beim VfL für ihn noch ein bisschen glücklicher verläuft.
Das ist doch vielleicht eine ganz schöne Schlusspointe auf das insgesamt nicht ganz so gelungene Spiel eurerseits. Ich würde noch wo du gerade bei Auswechslungen warst, oder bei Einwechslungen vielmehr, die Szene, wo Erik Smith in der 72. Minute ausgewechselt wird. Ich weiß nicht, ob du es von den Presseplätzen sehen konntest. Er war darüber alles andere als amused und hat sich vor Hützeler aufgebaut und da erstmal klar gemacht, was er von der Auswechslung gerade hält. Ich konnte dir aus taktischer Sicht so ein bisschen nachvollziehen, der war schon gelb vorbelastet seit der 15. Minute. Und da ging es vielleicht einfach darum, da ein bisschen Absicherungen einzuwechseln. Ist ja auch David Nimmet ist dann gekommen, also auch defensiver Wechsel sozusagen. Und ja, der war auf jeden Fall alles andere als begeistert. Hast du das wahrgenommen im Stadion?
Nee, im Stadion tatsächlich selber gar nicht. Ich habe es heute Morgen dann auf Twitter oder so gesehen. Ja, interessant, würde ich mal sagen, beim so eine halbe Stunde vorm Aufstieg.
Ja, ich glaube, da sind einfach dann die Emotionen mit ihm durchgegangen und kann man ja dann auch verstehen, da möchte man wahrscheinlich auch so viel Spielzeit wie möglich dazu beitragen oder mit reinbringen, um eben diesen Aufstieg klar zu machen. Ich hoffe einfach, sie haben sich beim dritten oder vierten Aufstiegsspiel dann wieder versöhnt. Ja, und
ich hab Smith dann noch in der Mixzone auch gesehen, lief da mit Familie und Freundin, glaube ich, rum, umarmte, ja, weiß nicht, 30, 40, 50 Sekunden lang Jackson Irvine und fing mit ihm an zu weinen. Also ich glaube, da hat dann die Freude über den Aufstieg auch den Ärger über die Auswechslung dann verfliegen lassen.
Das denke ich auch, ja. Freudentränen über den Aufstieg hatte ich dann auch. Ich bin erst, stehe ja auf der Südkurve, bin dann mit allen anderen auf dem Platz und als wir dann so Höhe im Mittelkreis standen, erspähten wir ein paar Leute von uns, die auf der Gegengerade ihre Heimat haben sozusagen. Und dann haben wir uns durch die Massen da hochgekämpft, uns da noch freudig umarmend und so. Und dann habe ich mich kurz auf die Stufen da oben gesetzt, so mit Blick auf den Rasen und die ganzen Menschenmassen, die sich freuen. Und dann musste ich mich auch kurz setzen und habe auch ein paar Tränchen verdrückt. Aber auch bei mir überwog dann am Ende die Freude und es wurde noch ein feuchtfröhlicher Abend, sage ich mal. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt es heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kehrwieder entdecken wollt, geht ihr auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Gut, hast du noch was zum Sportlichen? Sonst könnten wir mit so einem kleinen Ausblick aus der Nummer hier auch langsam rausgehen.
Nee, sportlich soweit eigentlich nichts mehr. Beim VfL trudelt das jetzt so langsam dem Ende entgegen. Aber wir freuen uns auf das letzte Heimspiel am kommenden Sonntag, das dann ja auch wieder zu Hause stattfinden darf.
Ja, das ist doch auch ein super Rückbezug zu unserem Hingespräch. Wie ist denn der Stand an der Bremer Brücke? Das als ein Thema und vielleicht gucken wir noch. Ich hatte auch bei euch auf der Homepage gesehen, dass so ein bisschen schon gemutmaßt wird, wer bleibt, wer geht. Kannst ja vielleicht so ein bisschen, auch wenn man sich jetzt erstmal eine ganze Zeit lang nicht wieder sieht, mal so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, was da jetzt schon soweit klar ist.
Genau, also kurz zur Bremer Brücke. Das Dach ist ab. Also das Dach über der Ostkurve, die das ja Probleme gemacht hat, beziehungsweise die Holzleimbinder, die dort verbaut waren, also die Dachbalken. Das Dach ist jetzt abgetragen. Die Asbestplatten, die dort oben verbaut waren, wurden letzte Woche dann von Fachfirmen entfernt. Auch am Feiertag wurde da gearbeitet, also da war sehr viel Druck drauf. Das musste auch sein, um jetzt frühzeitig klar zu machen, dass das Spiel gegen Hertha am letzten Spieltag auch im eigenen Stadion halt stattfinden kann. Die Entscheidung musste bis morgen stehen spätestens. Sie wurde dann schon am Samstag, glaube ich, verkündet. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Die Frage stellt sich halt natürlich trotzdem und die stellen nicht nur wir uns, sondern auch eigentlich alle Fans, wie es halt mit dem Stadion langfristig weitergeht. Diese Frage ist noch ungeklärt, das muss auch mit der Stadt geklärt sein. Also der VfL ist Eigentümer des Stadions, aber die Stadt ist als wichtiger Geldgeber sozusagen für das, ja, wenn man so will, Stück Osnabrücker Stadtkultur und ja im Grunde Osnabrücker Herz auch mit verantwortlich und muss mit Sicherheit für die Langfristigkeit oder für das langfristige Bestehen der Bremer Brücke muss die Stadt auch mit aus der Tasche kommen. Deswegen, wie es mit dem Stadion langfristig weitergeht, ist nicht geklärt. Das Spiel gegen Hertha wird erstmal stattfinden, aber auch, wie es über den Sommer hinaus weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Jo, das erstmal dazu, genau. Und so wie das Stadion eine Baustelle ist, ist auch der Kader dann halt am Ende eine Baustelle. Grundsätzlich, so sind unsere Recherchen, ist das Grundgerüst eigentlich gar nicht so schlecht für einen Abstieg. Viele Spieler haben Vertrag. Es gibt aber auch Spieler, die begehrt sind oder Begehrlichkeiten geweckt haben, jetzt bei mindestens Zweitligisten, also zum Beispiel Erik Engelhardt und Maxwell Jampfe, die jetzt gestern nicht gespielt haben, weil sie beide krank bzw. verletzt waren. Das heizte dann kurzzeitig mal die Gerüchteküche an, aber der VfL hat klargemacht, dass also beide Spieler ja krank bzw. verletzt waren. Engelhardt mit 10 Toren bester Torschütze der Mannschaft. Gerade bei einer Mannschaft, die jetzt in dieser Saison nicht wahnsinnig viele Tore geschossen hat, fällt das natürlich auf. Ist auch noch nicht so wahnsinnig alt, 25 oder 26 geworden jetzt. Genau, und Jampfe ist der schnellste Spieler der Liga und das als Innenverteidiger, das fällt natürlich auch auf. Er ist auch in seiner ersten Zweitligasaison zwar fehleranfällig gewesen, aber ja, hat sicherlich das Potenzial und das Talent, mindestens in der zweiten Liga zu spielen. Und das werden zwei Spieler sein, die den VfL voraussichtlich verlassen, wenn es denn passende Angebote gibt. Die muss es aber geben, denn verkaufen wird der VfL sie nur, wenn auch ein bisschen Geld dafür fließt. Ansonsten, wie gesagt, das Grundgerüst für die dritte Liga ist eigentlich gar nicht so schlecht. Spannend wird zu sehen sein, ob man mit dem Stammtorwart Philipp Kühn verlängert. Der Vertrag läuft nämlich aus. Florian Kleinhansel ist ein Kandidat, Linksverteidiger, der auch dessen Vertrag läuft aus, der auch in der zweiten Liga angekommen ist, eigentlich eine vergleichsweise recht stabile Saison gespielt hat, aber dadurch, dass der Vertrag ausläuft, wahrscheinlich dann eben auch gehen wird. ja, also auch hier haben wir viele Fragen zu klären. Und darüber hinaus muss und will der VfL das Gesicht des Kaders auf jeden Fall auch ein bisschen verändern, in dem Sinne, was ich eben schon gesagt habe. Also Körperlichkeit, so eine gewisse Intensität, die der Mannschaft einfach komplett fehlt. Eine Dreckigkeit, die Kuschin hat auch immer wieder einfordert und auch als Trainer so ein bisschen verkörpert, die muss in den Kader mit reinfließen, gerade in der dritten Liga, wo es halt noch viel mehr um diese Dinge geht.
Okay, klingt doch erstmal gar nicht so schlecht für das, jetzt die neue Mission dritte Liga. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es Osnabrück nicht so ergeht wie zum Beispiel Arminia Bielefeld, die ja jetzt auch, glaube ich, bis zum vergangenen Spieltag nicht klar war, ob die überhaupt in der dritten Liga bleiben. Das haben sie jetzt, glaube ich, geschafft.
Das ist natürlich die große Angst, die man hier hat, ne? Also die dritte Liga ist bei weitem kein Zuckerschlecken. Es ist eine verdammt harte Liga mit sehr viel Mannschaften auf sehr ähnlichem Niveau. In der wirklich Kleinigkeiten die Spieler entscheiden, viel Standardsituation, viel Drecksarbeit im Grunde und dass es einem so geht wie Bielefeld, das ist halt eben die große Sorge hier. Man guckt da ja ziemlich nah oder aus der relativen Nähe eigentlich hin. Und Kuschinat ist ja mit Bielefeld letzte Saison abgestiegen, kennt auch die Gegebenheiten da, weiß auch, was dort falsch gelaufen ist und will das hier natürlich verhindern und der Vertrag mit ihm ist ja verlängert worden. Das ist aus unserer Sicht aktuell erstmal die gute und richtige Entscheidung und die, mit der die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass man halt in der dritten Liga mit so einem erfahrenen Trainer halt eben nicht den Bielefelder Weg einschlägt. Ja.
Okay, sind wir gespannt, wie das für euch weitergeht, auch wenn wir uns das aus ganz weiter Entfernung auch ligatechnisch angucken. Für uns wird es jetzt auch spannend. Erstmal geht es natürlich, wenn man denn ein Ticket bekommen hat, nächste Woche erstmal noch mit einem Sonderzug nach Wiesbaden oder anderweitig Anreise und dann kann man da nochmal das letzte Auswärtsspiel mitnehmen und bevor es dann am Pfingstmontag die offiziellen Saisonabschluss und seit gestern ja auch weiteren Aufstiegsfeierlichkeiten geben wird. Ich kann ja, bevor wir hier noch knapp eine halbe Stunde dann auch bald schon den Deckel drauf machen, noch erzählen, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, die Gespräche zum Spiel in Wiesbaden wird Kasche machen. Ich kann in eigener Sache noch sagen, während ihr das hört, ist wahrscheinlich schon ein Artikel von mir erschienen. Ich hatte eben anfangs schon gesagt, es ist mein erster Aufstieg mit St. Pauli. Ich habe ein paar Zeilen verfasst und blicke so ein bisschen zurück auf die Zeit, seit der FC St. Pauli in mein Leben getreten ist. Und das hat jetzt mit dem Aufstieg gemündet. Und wenn ihr mögt, könnt ihr da ja mal reinlesen. Weiß, viele von euch haben schon eine längere Historie und schon viele Auf- und Abstiege gesehen, aber ja, vielleicht habt ihr auch Interesse an ein paar Zeilen von jemandem, der für den das noch ganz neu ist. Könnt mir auch vorstellen, ich bin da nicht ganz alleine mit. Genau, und dann kann ich mich zurücklehnen und ja, schon mal Millanton Meets für den Sommer planen. Das heißt ja dann endlich mal Millanton Meets Bundesliga. Malte, ich danke dir für die beiden Gespräche. Ganz viel Erfolg in Liga 3 und ja, du hast jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte.
Ja, danke dir und euch, dass ich bei euch sein durfte. Und hat mir gut gefallen bei euch, nicht nur hier im Podcast, sondern auch im Stadion. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Vielleicht, ich wünsche euch zwar nicht den Abstieg, aber irgendwann gibt es hoffentlich mal wieder ein Duell in mindestens der zweiten Bundesliga. Darüber wird es zumindest aus VfL-Sicht wohl noch eine ganze Weile dauern. Auf jeden Fall euch viel Spaß in der kommenden Saison und macht's gut.
Danke für die Worte und ja, es gibt ja noch diesen DFB-Pokal, wo St. Pauli in letzter Zeit auch gar nicht mal so schlecht war. Vielleicht läuft man sich da ja auch über den Weg. Gut, danke dir, euch noch eine wunderbare Aufstiegsfeierwoche und ja, wir sehen uns in Wiesbaden oder spätestens am Montag bei den Feierlichkeiten und natürlich vorher auch brav zur Demo gehen. Macht's gut.
Ciao.